Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum 9. Spieltag der Bundesliga. Wir freuen uns heute ganz besonders auf die folgenden Gäste. Tobias Escher ist Taktik-Nerd durch und durch und ist einer der Betreiber von Spielverlagerung.de. Bei Twitter ist er als @TobiasEscher zu finden. Tobias, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Guten Abend.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Gestern saß er noch beim Sport1 Doppelpass, danach bei der Hooligan-Demo in Köln. Unser zweiter Gast am heutigen Abend ist Sportjournalist beim Spiegel. Und den Twitterern unter unseren Hörern als @Raffanelli bekannt. Es ist uns eine Ehre, dass er heute hier bei uns ist. Guten Abend, Raphael Buschmann.
Guten Abend und danke für die Einladung.
Last but not least begrüße ich in einem Rasenfunkstudio weit weg vom Kempinski Hotel meinen Partner, unseren gewohnt liebenswerten Moderator Max Jakob Ost. Wunderschönen guten Abend, Max.
Guten Abend, Frank. Vielen Dank für die nette Einführung. Ja, live und direkt nicht aus dem Kempinski Hotel wollen wir über den 9. Spieltag reden. Ich freue mich über zwei tolle Gäste und eine sehr interessante Zuschaltung, auf die sich unsere Zuhörer jetzt schon freuen dürfen. Guter Spoiler, ich weiß. Lasst uns anfangen und über den Spieltag reden. Ich würde gerne beginnen mit dem Spitzenspiel Gladbach gegen Bayern 0:0. Tobi, erste Frage an dich. Wir haben zwei super Trainer. Wir haben ein enges 0:0 mit meiner Meinung nach vielen kleinen Details, die sich immer wieder verschoben haben. Dem Klischee nach war das ein taktischer Leckerbissen. Für dich auch?
Ja, auf jeden Fall. Es war auch natürlich kein 0:0 der 0:0-igen Sorte, sage ich mal. Da waren ja doch schon viele Torchancen, gerade in der zweiten Halbzeit dann auch viel Action von Strafraum zu Strafraum. Man hat schon gemerkt, dass die beiden Trainer zu Recht als Taktikfüchse bekannt sind. Da gab es dann immer wieder Nuancen, hat sich verschoben, Sachen. Gladbach stand enorm kompakt, stand enorm gut defensiv. Und die Bayern sind dann auch dagegen nicht angekommen, sind dann mit der Zeit auch nicht besser geworden, sage ich mal so. War schon ein Spiel für Taktik, lieber aber, jo.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass nach den ersten 20 Minuten, die eindeutig in Bayernhand waren, Favre so ein bisschen die Außen dicht gemacht hat, indem er situativ immer wieder eine Fünferkette hatte man da. Und meinem Gefühl nach hat den Bayern dann so ein bisschen der Plan B gefehlt. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde sogar Sechserkette sagen. Also da sind ja dann teilweise wirklich beide Außen hinten reingegangen, die Außenverteidiger eingerückt. Dann hat es hinten eine Sechserkette teilweise. Das hat dann auch nur so gut funktioniert, weil Christoph Kramer wirklich einen überragenden Tag hatte. Ja, es hat, also ich weiß nicht, ob der Plan B gefehlt hat. Das ist bei Bayern immer so ein blöder Begriff, finde ich, weil Guardiola ja doch immer schon Plan A bis F so in der Schublade hat. Was halt wieder so ein bisschen war gestern, ich habe es auch bei elffreunde.de geschrieben, es war einerseits, war Gladbach wirklich am Maximum. Und bei den Bayern waren so ein paar Probleme wieder drin, die man eigentlich schon rausdachte so. Also, dass ein Gegner am eigenen 16er steht und die Bayern dann keine Idee haben, wie sie drumherum spielen können, das hatte man eigentlich schon weggedacht. So. Das war eigentlich eher so letzte Saison. Das haben sie diese Saison eigentlich besser gelöst, schon teilweise. Haben wieder sehr sich auf Flanken versteift. Wir haben 34 Flanken geschlagen, der Saisondurchschnitt vorher war 17, also einfach mal doppelt so viele wie der Saisondurchschnitt. Das war schon ein bisschen blöd, wie sie sich dann da vorne angestellt haben teilweise. Also nicht ohne das jetzt Gladbach zu schmälern, das war schon klasse, aber da dann halt mal diese diagonalen Elemente oder ein Robben, der mal ein 1 gegen 1 sucht, das hat halt gefehlt einfach.
Raphael, du warst ja auch bei der WM vor Ort mit dabei und konntest es direkt sehen und jetzt hat der Tobi gerade schon Christoph Kramer angesprochen. Ist er über die Saison gesehen, bist du überrascht, in welcher Form er jetzt schon wieder ist?
Eigentlich nicht. Also dadurch, dass er bei der WM ja auch tatsächlich wenig gespielt hat, dafür aber sich immens viel Selbstvertrauen geholt hat und auch vom Selbstvertrauen anscheinend lebt, habe ich eigentlich erwartet, dass er sogar ziemlich stark in die Saison startet, dass es dann auch noch mit Gladbach insgesamt so gut läuft. Das lässt ihn, glaube ich, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen ausdauernder laufen. Man hat ja das Gefühl bei den Burschen, dass er jetzt im Moment irgendwie nach seinem eigenen Limit und nach seinen eigenen Grenzen sucht und die noch gar nicht erreicht hat. Das ist das, was der tatsächlich auch im Vorwärtsgang, also im Angriff aufbauen, nicht nur im Angriff irgendwie zerstören und ablaufen, wie es alte Sechserschule ist oder war, was er da teilweise anstellt und wie oft er im gegnerischen Strafraum auftaucht. Auch gestern, der zwischendurch dieser eine lange Pass, den er auf Kruse gespielt hat. Das ist schon herausragend. Das ist wirklich gut.
Und er macht auffallend oft den Sedan-Trick, ist mir aufgefallen. Und er klappt tatsächlich immer.
Hat er gestern, glaube ich, 4 oder 5 Mal gebracht. Mhm. Und immer wieder hat er funktioniert. Also einmal hat er, glaube ich, nicht funktioniert. Da ist dann Xabi Alonso durchgerätscht. Aber war schon geil. Also, dass er eigentlich der brasilianische Spieler war. Obwohl er jetzt eigentlich gar kein so ein Leichtfüßler ist. Christoph Kramer ist schon ein Phänomen. Ich weiß noch, vor einem Jahr hatte Kollege Rene Maratsch von Spielverlagerung mal geschrieben, der ist eigentlich ein Kandidat für die WM. So, als er gerade so der los war. Da hat er sich über uns lustig gemacht, öffentlich, warum wir das denn schreiben würden. So. Und jetzt momentan ist er so einer der besten Sechser in der Liga einfach, weil er halt ein unglaubliches Gefühl für Räume hat. Auch offensiv wie defensiv, wie er reinstarten muss. Und auch ein unglaubliches Gefühl dafür hat, wann er in den Zweikampf gehen muss. Der hat ja.
Ich wollte noch reingrätschen, Spielverlagerung hat Kramer zum Weltmeister geschrieben. Passt doch.
Ja, passt, ja. Ich glaube schon, dass Jürgen Löw das den schon vorher auf der Matte hatte.
Traust du das dem Joachim Löw, dem Bundestrainer und Weltmeister zu? Das ist doch mal die These. Ja.
Ich bin großzügig heute in meiner Auslegung. Also war großartig. Meine Lieblingsszene war, wo er dann an der gegnerischen Eckfahne versucht hat, den Ball zu erobern. Und als er dann angeschossen wurde, der Ball ins Aus ging, hat er dann das Mikrofon umgezwiebelt, so als hätte er gerade einen Zweikampf um ein Tor verloren. Dabei war das ein Zweikampf an der gegnerischen Eckfahne. So.
Das stimmt.
Großes Kino.
Was mir da aufgefallen ist, ist, wie hoch er gesprungen ist. Das war im Zweikampf mit Alonso und er dachte, dass Alonso versucht, ihn untenrum anzuschießen für den Abstoß. Und Alonso hat halt voll auf Brusthöhe und dadurch, dass er so hoch gesprungen ist, war es dann halt irgendwie sein Knie. Und ich glaube, er hat sich wahnsinnig geärgert, dass da jemand noch schlauer war als er. Aber ist mir auch aufgefallen, ja. Gut, Christoph Kramer ist sicherlich ein Faktor im Gladbacher Spiel. Ich würde sagen, der zweite Faktor sind wahnsinnig starke Außen. Siehst du das auch so, Raphael?
Ja, also man hat ja auch zwischenzeitlich irgendwie das Gefühl gehabt, Patrick Herrmann taucht unter Favre wieder ab oder ist es überhaupt nicht, also auch zum Ende der vergangenen Saison, ist überhaupt nicht mehr da gewesen, nicht mehr so richtig greifbar gewesen und jetzt ist das ja auch einer der Faktoren, die wahnsinnig gut einschlagen, wahnsinnig gut funktionieren. Aber grundsätzlich, also jetzt nicht nur die Außen, sondern natürlich auch die Einkäufe vor der Saison, die Gladbach getätigt hat, also Johnson, Traoré, Hahn, Sommer, Hazard, alles Spieler, die ja, europaweit ja auch gejagt wurden, auch von Vereinen gejagt wurden, die viel, viel mehr Geld haben. Gladbach hat das sehr intelligent gemacht, Eberl hat das sehr intelligent gemacht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die so jung ist, die ja auch noch sehr, sehr hungrig ist und die anscheinend auch in dieses System von Favre reinpasst, also in dieses sehr, sehr schnelle Attackieren, sich sehr, sehr schnell wieder zurückziehen, breit machen, aber auch mit schnellen Pässen in die Spitze. Die Stürmer, die da vorne sind, wie Max Kruse eben auch zu bedienen, das sieht schon sehr gut aus. Wobei ich da auch sagen möchte, ich will ein Spiel sehen, bei dem Gladbach mal in Rückstand gerät. Bis jetzt, die meisten Spiele, die sie spielen, gehen sie früh in Führung oder halten halt so ein 0-0 wie gestern. Ich würde einfach gerne mal sehen, was passiert, wenn Gladbach ins Hintertreffen gerät, ob diese Mannschaft dann tatsächlich auch noch einen zweiten Plan hat, um die Spiele zu entscheiden.
Was ich nochmal gerne zu den Außenstürmern noch sagen würde, ich finde, das ist noch der Punkt, wo sie sich am stärksten verbessert haben im Vergleich zur vergangenen Saison, einfach die Variabilität. Letzte Saison hatte man eigentlich immer mit Arango und dann Herrmann auf der anderen Seite, hatte man immer so eine Asymmetrie und die war dann auch immer sehr einseitig. Jetzt kann man plötzlich mit Hahn und Herrmann, wie man es jetzt gemacht hat, zwei hohe Außen bringen oder man kann Traoré einen eher dribbelstarken, schnellen Außen bringen. Das ist einfach mehr Variabilität, die du auf den Außen hast. Und das ist nochmal ein Qualitätsboost einfach.
Mhm. Das ist auch gegen Bayern aufgefallen, das sah zeitweise so aus wie eine Hail Mary im Football. Also direkt nach Ballgewinn sind beide Außen entlang gegangen, beide Wide Receiver hatten viel grüne Wiese vor sich und im Prinzip konnte derjenige, der den Ball erobert hat, musste nur auf eine der Seiten kloppen und dann war der Konter schon eingeleitet. Das ist mir auch so aufgefallen, ja. Jetzt hat es Raphael ja schon ein bisschen angesprochen. Interessant wird sein zu sehen, wie Gladbach mal mit Rückschlägen auch innerhalb eines Spiels umgeht. Was meinst du denn, Tobi, wo geht die Reise hin? Nur kurz zur Orientierung, die nächsten Spiele von Gladbach sind Hoffenheim, Dortmund, Wolfsburg und Bayer Leverkusen.
Also immer an der Gefahr, immer so ein bisschen grummelig klingen zu wollen, aber ich glaube nicht, dass Borussia Mönchengladbach der große Bayern-Gegner wird in irgendwie in kürzerer Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel so ziemlich das Maximum war, was sie im Moment können einfach, dass sie wirklich am Anschlag gespielt haben. Und man muss auch nochmal ganz klar sagen, die Bayern haben nicht am Anschlag gespielt. Also die hatten schon bessere Spiele gemacht diese Saison. Trotzdem ist es halt großartig, was da geleistet wird. Und sie sind, man merkt halt, dass die eins der wenigen Teams in der Bundesliga, die seit mehreren Jahren mit dieser Ausrichtung spielen, die sich konsequent weiterentwickelt haben, die auch kleine Rückschläge verkraften kann. Ich glaube aber jetzt irgendwann demnächst ist auch mal die erste Niederlage fällig. Hoffenheim wird schon richtig schwer, glaube ich. Und Dortmund ist, glaube ich, auch kein so ein Gegner, der ihnen liegt. Das könnte eher wieder mal was sein, wo Dortmund ein bisschen Kraft tanken kann gegen Gladbacher, die ja doch mehr Ballbesitzteam jetzt sind, als sie früher waren, aber auch noch nicht ganz so Ballbesitzteam wie die Bayern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass sie in den ersten Vieren auf jeden Fall landen, aber dass sie jetzt Meister werden oder das große Titelduell Bayern-Gladbach kommt, glaube ich nicht.
Aber das heißt, dass wir Gladbach in der Champions League sehen. Siehst du es auch so, Raphael?
Boah, ich würde da aktuell noch gar keine Prognose wagen wollen. Das sind 9 Spiele, die gerade rum sind. Die nächsten 3 haben es natürlich echt in sich. Also Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen. Wenn Gladbach da einen Lauf haben sollte, irgendwie durch diese Spiele gut durchgehen sollte, wobei ich eher bei Tobias bin und sage, dass sowohl Dortmund als auch Leverkusen den Gladbachern eher nicht liegen wird. Ich glaube, dass sie da Probleme kriegen werden. Aber sollten sie diese 3 Spiele in irgendeiner Form vernünftig bestreiten, dann glaube ich, haben sie auch Chancen, eine sehr, sehr gute Saison zu spielen. Ansonsten habe ich sie vor der Saison auf Platz 6 gehabt und würde nach wie vor sagen, dass das irgendwie so der Platz ist, den sie anpeilen werden, auf dem sie landen werden. Das hängt aber am Ende natürlich auch davon ab, wie lange sie in Europa spielen. Der Kader ist nicht so breit, als dass man sagen könnte, wir halten Europa und Liga gleichermaßen durch. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, das sind solche Faktoren, die da mit reinspielen dafür. Deswegen, die Prognose ist mir da zu früh.
Okay. Und noch kurzer Einschub von mir. Dein Kollege Peter Ahrens hätte mich bestimmt schon übelst abgegrätscht, weil ich den Fehler gemacht habe. Die nächsten Spiele sind Hoffenheim und Dortmund, aber dann kommt noch erst Eintracht Frankfurt, dann Wolfsburg und Leverkusen später. Ich wollte damit nur sagen, diese Gegner aus der oberen Tabellenregion kommen noch.
Du willst gut. Peter nur Angst machen. Okay, aber gut, verstehe ich.
Ich will Peter Ahrens Angst machen. da ist die Angst ehrlich gesagt anders verteilt, aber das können wir nochmal in diesem Podcast besprechen. Ich hätte ihn ja gern nach diesem Spiel gehabt, aber gibt ja auch
nochmal. Statt mir, verstehe ich, okay, ja.
Nein, natürlich nur ergänzend. Naja, für so eine gesunde Prise Hass im Podcast. Aber kriegen wir ja vielleicht auch hin. Vielleicht kriegen wir das hin, wenn wir noch kurz ein Wort über die Bayern verlieren. Ich glaube, allzu hoch muss man das Spiel nicht hängen. Meine These zum Spiel ist eigentlich, es hat mal wieder gezeigt, die Zeiten des Torwartproblems der Nach-Kahn-Ära, die man ja wirklich eigentlich schon wieder irgendwie verdrängt hat, haben sich wirklich mit 20 Millionen Euro lösen lassen. Oder, Tobi, wie siehst du das?
Ja, und Van Gaal ist damit zur Witzfigur eigentlich in die Geschichte eingegangen, was Torwartbewertung angeht. Der Satz, wir brauchen keinen Neuer, wir haben Rensing, ist ja mittlerweile eigentlich ein Witz, kann man nur noch sagen. Nichts gegen Rensing, aber Neuer ist einfach der beste Torwart der Welt im Moment, Punkt. Und er hat jetzt am Wochenende, es wird immer mal sein Libero gespielt, aber am Wochenende hat er nochmal schön unter Beweis stellen können, dass er auch auf der Linie eigentlich ein Weltklasse-Torwart ist. Mit einer unfassbaren Sprungkraft, gerade aus den Beinen, gerade aus dem Stand heraus.
Gut, wenn ihr dann nichts mehr Wichtiges einzuwerfen habt, würde ich sagen, lasst uns zum nächsten Sonntagsspiel kommen. Ich höre ein zustimmendes Nicken über den
Audio-Stream. Das ist ja so ein Stimmungskiller so ein bisschen, finde ich, oder?
So. Wolfsburg gegen Mainz jetzt als Stimmungskiller. Da machst du dich aber gerade bei 2 Wolfsburg-Fans so richtig unbeliebt. Also bei allen beiden. Dann schieß doch mal los, Tobi. Wie langweilig fandst du es denn, das 3-0?
2 Feinde fürs Leben. Langweilig war es nicht, aber war halt jetzt nicht das spannendste Spiel einfach, weil diese Fünferkette von Mainz, die hat gegen Gladbach schon nicht so ganz super funktioniert, hat jetzt auch wieder nicht so ganz super funktioniert, hat es dann halt auch den Wolfsburgern leicht gemacht. Ich bin jetzt keiner, der die Wolfsburger so toll findet, das ist, glaube ich, mein Problem. Also nicht nur aus den naheliegenden Gründen, sagen wir mal so, sondern auch, weil deren Fußball doch sehr auf die Einzelspieler abgestimmt ist, finde ich, und auf die individuelle Klasse, und das macht es dann halt immer so, wenn De Bruyne einen guten Tag hat, dann kannst du es halt dir angucken, ansonsten wird es halt immer so immer leicht anstrengend, weil die auch immer so Mann gegen Mann spielen, das ist auch nicht so meins. Deswegen ist da, glaube ich, einfach eine subjektive Ablehnung. Und es war halt auch kein so, wenn du das Spiel hattest, danach war ja auch spannend, war ja auch schön anzusehen, ging von einer Seite zur anderen. Und Mainz hatte jetzt mal kaum Chancen gegen Wolfsburg. Hatten so schon ihre Chancen, aber war schon 3-0, kann man schon so gelten lassen. Mhm. Vielleicht ein Tor zu hoch.
Raphael, öde dich Wolfsburg auch so unfassbar an.
Das ist jetzt hier schon wieder so Bildmanier, oder? Ich sage, ich finde die nicht ganz so spannend und jetzt heißt es, ich öde sie an. Sie öden mich an.
Ja, okay, das tut mir leid, aber musst du wirklich gleich mit der Bildkeule kommen? Das hat mir jetzt tatsächlich ein bisschen wehgetan. Bereiten wir den Mantel des Schweigens darüber. Raphael, wie hast du das Spiel gesehen?
Auch das Spiel habe ich leid. Also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war bei dieser Hooligans-Salafisten-Geschichte. Ich war nur vom Ergebnis erstaunt und bin nach wie vor davon darüber erstaunt, dass das Wolfsburg 17 Punkte hat nach 9 Spielen. Das ist für mich eigentlich das merkt man irgendwie gar nicht. Man sieht diese Bundesliga, es sind 9 Spiele rum und auf einmal hat Wolfsburg 17 Punkte und ist, ich weiß nicht, Vierter, Dritter, irgendwie sowas. Ja, Wahnsinn. Und das mit der Art zu spielen, also die Spiele, die ich bis jetzt von denen in dieser Saison gesehen habe, Tobias hat es schon angedeutet, das hat ja eigentlich wenig mit, planmäßigen Fußball zu tun oder durchdachten Fußball zu tun. Gerade im Mittelfeld läuft irgendwie jeder auch sehr stark seiner Wege entlang. Also wie gesagt, ausgenommen dieses gestrigen Spiels, weil ich es nicht gesehen habe. Aber das, was ich vorher gesehen habe, ist eben sehr von Einzelaktionen geprägt, sehr von einem guten Tag von Olic auch geprägt, der vorne auch in einer Art und Weise zu Werke geht, wie ich jetzt nicht irgendwie bei einer Spitzenmannschaft vermuten würde oder vermutet hätte. Aber das sind jetzt die ersten Spiele, die ich in der Saison von denen gesehen habe. Ich war nur heute beim Blick auf die Tabelle sehr erstaunt.
Es kommt daher, dass Wolfsburg echt einen guten Lauf hat in den letzten 3 Ligaspielen, 3 Siege und 6-1 Tore. Und wenn ich aufs weitere Programm gucke, es geht gegen Stuttgart und Hamburg, da könnte man durchaus auch nochmal mit 6 Punkten rausgehen und erst dann kommen mit Schalke und Gladbach dann Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte. Also gucken wir mal, wo es hingeht. Noch ein kurzes Wort zu Mainz, Tobi, du hast es schon angesprochen, die Fünferkette, die nicht mehr so wirklich funktioniert hat. Viele waren überrascht darüber, wie Kasper, wie wir ihn ja nennen, Mainz eingestellt hat in dieser Saison. Aus taktischer Sicht, was hältst du diese Saison von Mainz?
Ist ganz interessant, ist noch eins der interessanteren Teams, finde ich, weil auch Kasper, ich mache jetzt mal mit einfach, doch immer mal ein paar neue Ideen einbringt. Am Anfang dachte ich, das wird so ein langweiliges 4-2-3-1, aber jetzt hat er doch so mit der Dreierkette mal ausprobiert und das wissen wir ja alle seit der WM, ich bin ein ganz großer Freund der Dreierkette bzw. Fünferkette, von daher allein finde ich schon gut. War jetzt nicht ganz so optimal gegen Wolfsburg, weil sie ihre eigene Offensive so ein bisschen abgeschnitten haben, weil sie oft in dieser Fünferkette festhingen und dann nicht mehr in die Dreierkette kamen und nicht mehr die Außenverteidiger hochgeschoben bekommen haben. Aber war schon, also ist schon eins der interessanteren Teams, finde ich.
Und was traust du ihnen zu?
Doch gar nicht so viel, weil es doch noch ein bisschen, es fühlt sich schon ein bisschen umbruchmäßig an, diese Saison. Und sie hatten auch ein bisschen Ergebnisglück jetzt dabei gehabt in den Spielen vor Wolfsburg. Also, aber ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Und das ist ja für Mainzer Verhältnisse, das muss man ja auch einfach mal immer wieder sagen, es ist für Mainzer Verhältnisse schon viel, viel wert.
Da möchte man nicht widersprechen. Dann lass uns den Mantel des Schweigens über dieses Spiel der interessantesten Teams der Liga bereiten. Und lasst uns zu einem vielleicht minimal interessanteren Spiel kommen, nämlich Dortmund gegen Hannover am Samstag schon. Ich möchte beginnen mit einem kleinen Quiz. Ratet mal, wie viele Teams es in den europäischen Top-Ligen gibt, die über die letzten 6 Spiele gesehen eine genauso schlechte oder schlechtere Bilanz in ihrer Liga haben als der BVB. Raphael, was meinst du?
Ich tippe mal, der BVB ist da alleine.
Tobi?
Bremen?
Tatsache, einer, richtig, genau. Und die anderen sind schwerer zu erkennen, da muss man schon wirklich Experte der unteren Tabellenregionen sein. Also es gibt tatsächlich nur 4 Teams, einmal Werder Bremen, die 18. sind, dann den FC Dordrecht aus der Eredivisie, die sind 17., Kievo, die sind 19. in der Serie A und Elche oder wie auch immer, die sind 19. in der Primera Division. Also könnte man ketzerisch sagen, dann steht der BVB mit auf Platz 15 ja eigentlich super da. Oder was meinst du, Raphael?
Das ist sehr ketzerisch. Also und das, glaube ich, spiegelt nicht ansatzweise die Probleme wider, die Dortmund jetzt aktuell hat.
Mhm. Die da wären?
Zu viele für einen Podcast. Nein, das ist, es ist ja so, so häufig bei Mannschaften, die aus meiner Sicht einen Umbruch haben oder die aus einer sehr, sehr erfolgreichen Phase kommen, die dann in so einem, naja, so einen Negativstrudel reinkommen, ohne dass die tatsächlich erklären können, warum es der Fall ist. Ne? Man kann mit den Verletzten kommen, man kann damit kommen, dass so häufig rotiert werden muss, man kann mit der WM-Belastung kommen. Ich glaube, dass tatsächlich auch der Abgang von Robert Lewandowski ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür ist, dass es innerhalb dieser Mannschaft nicht läuft, dass das Spielsystem von Klopp zum ersten Mal seit 3,5 Jahren wieder verändert wird oder Veränderungen unterliegt, dass dieser sehr, sehr wichtige Faktor des Spiels Lewandowski auch dazu führt, dass Details und Automatismen innerhalb des Spiels fehlen und dann gehen halt auch Bälle nicht rein, die normalerweise reingehen und wenn sie dann 2 oder 3 Spiele nicht reingehen, dann beginnt halt das, was jetzt gerade in Dortmund beginnt, irgendwie der große Ausruf einer Krise. Mhm.
Tobi, wie siehst du das Fehlen von Lewandowski? Wie hat sich Dortmund verändert oder woran mangelt es jetzt aus taktischer Sicht?
Ich bin immer kein großer Fan dieser alternativen Weltszenarien. So. Dortmund hat jetzt keinen Lewandowski mehr und das ist halt so. So. Natürlich ist das, entsteht dann eine Lücke hinter, aber ich weiß gar nicht, ob diese Lücke jetzt so entscheidend ist, weil Dortmund ja auch doch Chancen hat immer wieder. Jetzt auch am Wochenende wieder gegen Hannover hätten sie in der ersten Halbzeit locker 3-0 führen können, wenn sie die Chancen machen. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass Lewandowski ja ist einer der weltbesten Stürmer, aber was die Chancenverwertung angeht, ist er nicht jetzt der Weltbeste. Da hat er auch bei Dortmund gerade in seinem ersten Jahr einige Dinger verbolzt. Deswegen weiß ich nicht.
Also das ist aber lange her, ne? Also, sorry. Ja,
aber es ist auch in der letzten Saison. Also, ich war, Lewandowski hat immer schon Chancen dabei gehabt, die andere Stürmer reinmachen, sage ich mal so. Er hat sich immer durch andere Sachen ausgezeichnet, wie du es selber gesagt hast, halt, dass er den Ball halten kann mit dem Rücken, dass er extrem spielstark ist, sowas. Aber dass er klinisch stark ist vor dem Tor, das war er noch nie, fand ich. Also.
Ich muss mal bei Real Madrid nachfragen. Ich glaube, die sehen das ein bisschen anders.
Die sehen das wahrscheinlich anders. Ja, es gibt immer Einzelspiele, aber es ist auch Aubameyang hat die Saison auch viele Tore gemacht. So. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass da andere Gründe hinterliegen und dass die auch nicht unbedingt taktischer Natur sind. Muss ich selbst als eingefleischter Taktiker mittlerweile sagen. Weil das Spiel, solange es 0-0 steht, funktioniert es ja eigentlich. Also das hat man am Wochenende sehr gut gesehen. Man hat erste Viertelstunde ein bisschen tiefer gestanden, sich die Sicherheit geholt. Danach hat man wirklich eine Viertelstunde lang Feuer abgebrannt, eine Chance nach der nächsten gehabt. Und dann nach diesem blöden 0-1 durch einen Freistoß einfach alles komplett auseinandergefallen. Mhm. Vorher keine einzige Chance zugelassen, plötzlich machen die hinten Fehler, die nicht mehr schön sind so. Und deswegen glaube ich halt nicht unbedingt, dass das nur an Lewandowski zu sehen ist. Natürlich
das habe ich
nie gesagt. Also nee, nicht an nur, nein, um Gottes Willen. Aber das, ich habe jetzt nicht dich zitieren wollen, sondern ich glaube nicht, dass das so ein entscheidender Faktor ist. Weil man das System natürlich auch ohne ihn hätte umstellen müssen. Ist ja ganz logisch, dass man, das ist ja auch das, was Klopp schon seit länger versucht, zu mehr Spielstärke zu kommen. Und da kommen doch ganz viele andere Faktoren dazu, die ich erstmal als gewichtiger sehen würde. Die vielen Verletzungen am Saisonanfang, die Post-WM-Müdigkeit, einfach dieser psychologische Faktor, das
aber der ganz klar zu erkennen ist. Ja. Welche Post-WM-Müdigkeit? Ich verstehe dieses Argument nicht.
Warum? Es gibt keinen Dortmunder Spieler, der bei der WM war, der jetzt besonders herausragende Leistung zeigt. Und bei Hummels kann man, glaube ich, ganz klar erkennen, der ist überspielt. Der war nach der WM verletzt erstmal, aber mittlerweile ist er auch überspielt einfach. Der macht Fehler, die er eigentlich früher nicht gemacht hätte. Also, da nennen es nicht Post-WM-Müdigkeit, aber irgendwas ist da. Also, es ist auf jeden Fall er ist jetzt auf jeden Fall nicht formstark im Moment.
Ja, also, aus meiner Sicht, Sokratis und Hummels sind, glaube ich, die einzigen gewesen, die tatsächlich auch bei der WM gespielt haben. Sokratis war jetzt nicht im Finale, ist relativ früh auch nach Hause gefahren. Hummels, klar, hat lange gespielt, ist auch aktuell nicht in der Verfassung, in der er sein sollte, hat ja auch kaum Vorbereitung gehabt, auch durch seine Verletzung, aber ansonsten waren das WM-Touristen. Also die haben da trainiert und sich einen schönen Tag nebenher gemacht und sind halt herumgeflogen. Aber die ganz große Belastung, die sehe ich da jetzt nicht. Also dieses Argument ist mir einfach immer zu kurz, wenn man sagt, dass diese WM-Müdigkeit so einschlägt, wenn man sich die Nationalspieler von Bayern München anguckt, die funktionieren größtenteils jetzt auch, obwohl sie bei der WM einer deutlich größeren Belastung ausgesetzt waren. Also dieses Argument finde ich mal schwierig.
Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das zeigt sich jetzt auch gerade wieder an unserer Diskussion, dass es so ist, wie Raphael gesagt hat, es gibt ganz, ganz viele Probleme und es ist ganz, ganz schwierig auszumachen, woran es jetzt eigentlich liegt. Also weil halt einfach alles zusammenkommt. Pech, dann zum Teil auch Unvermögen, Doppelbelastung und so weiter. Deswegen vielleicht interessanter als die Gründe für die Krise, die sich ja letztlich nicht so wirklich ergründen lassen, sonst hätten wir schon irgendwo mal gelesen oder Jürgen Klopp würde mal jetzt den Schalter umlegen. Würde mich noch interessieren, wie es ihr einschätzt, wie groß ist denn jetzt die Gefahr für Dortmund? Natürlich werden die jetzt nicht absteigen, aber ist vielleicht das Problem, Raphael, dass die Dortmunder auch wissen, dass ihr Kader eigentlich viel zu gut ist für das, was sie gerade auf die Tabelle bringen?
Das glaube ich nicht, dass das ein Faktor ist. Ich glaube, dass entscheidend sein wird, dass mal eine Mannschaft mehr als ein Spiel gewinnen muss, also eine Aufstellung mehr als ein Spiel gewinnen muss. Ich habe mich sehr gewundert, dass das Klopp nach Istanbul rotiert hat, dass er da nochmal drei Spieler rausgenommen hat und die Mannschaft in einer anderen Formation aufs Feld geschickt hat. Ich denke, dass die einfach Kontinuität brauchen. Die brauchen klare Automatismen, die brauchen mal einen Ablauf. Wenn man sich vorher die Jahre angeschaut hat unter Klopp, also insbesondere 2012, auch noch in großen Teilen 2013. Er hat ja ganz häufig versucht, mit einer Formation zu spielen, gar nicht so oft zu wechseln. Also im vergangenen Jahr hat das erst angefangen, dass er angefangen hat, naja, Rotation irgendwie zu verwenden oder großartig auszuwechseln. Aber 2012 hat die Mannschaft davon gelebt, dass sie in einer Formation gespielt hat und sich auch in einer Formation eingespielt hat. Und diese Kontinuität, diese Stabilität, diese Automatismen, die fehlen gerade komplett. Und das sieht man immer dann, wenn sie mal in Rückstand geraten und keiner sich irgendwie auf den anderen verlassen kann und keiner sich auf klare Abläufe verlassen kann, sondern die ganze Mannschaft anfängt zu schwimmen, irgendwie wie Freischwimmer.
Das ist ein Problem in der Tat, würde ich auch sagen. Das Konterargument dagegen heißt natürlich FC Bayern München. Und ich glaube auch, das ist jetzt wieder so Kaffeesatzleserei, aber ich glaube auch, dass Klopp ganz bewusst vor der Saison da einen Schritt hingehen wollte zu mehr systematischer Flexibilität. Hat er auch ganz oft mal das Spielsystem gewechselt, ganz oft Spieler gewechselt und versucht, sich anzupassen an die Gegner. So, glaube ich, einfach, weil man gesehen hat, wie effektiv das bei den Bayern ist, wenn man das selber machen wollte. Aber ich stimme da jetzt zu, dass da irgendwie muss man da jetzt was finden. Also jetzt im Moment ist da nicht mehr die Zeit dran zu denken, wie man an die Bayern rankommt, sondern man muss eine Aufstellung finden, die funktioniert und dann auch mal gucken, dass man die durchzieht.
Und ich glaube tatsächlich, dass mit Aubameyang als Neuner, in Anführungsstrichen als verkappter Neuner, einem Rückzug der beiden Ketten, also ein bisschen defensiver zu stehen, mit Aubameyang jemanden zu haben, den man in Konter schicken kann, in schnelle Konter schicken kann, dass das einfach auch ein Mittel wäre, um sich Stabilität zu holen. So haben sie es in Istanbul, auch wenn man da klar sagen muss, der Gegner war nicht darauf vorbereitet, wie Dortmund spielt und war auch mit der Raute im Mittelfeld gegen die schnellen Angriffe völlig überfordert. Aber ja, Tendenziell glaube ich, dass das Dortmund aktuell helfen würde, um einfach wieder ihre eigene Sicherheit zu bekommen.
Ja, ich glaube schon, aber das ist ein Thema, das ich glaube ich später noch ansprechen werde. Die Bundesliga ist dieses Jahr ein bisschen blöd, was das angeht einfach. Also die ist nicht sonderlich ansehbar und da sind auch extrem viele defensive Teams einfach drin. Ja. Ja. Gerade mit den Gegnern, die Dortmund bis jetzt hatte, ging das nicht. Also das ist auch psychologisch, glaube ich, nicht drin, dass du dich gegen den HSV hinten reinstellst, so als Borussia Dortmund.
Dann sind ja die nächsten beiden Gegner eigentlich ideal für Dortmund, oder? Jetzt auswärts in München erwartet jetzt eh keiner die Riesensprünge und dann zu Hause gegen Gladbach, da könnte man doch direkt das mal umsetzen, was Raphael gerade vorgeschlagen hat. Oder wie siehst du es, Tobi?
Ja, eigentlich schon. Also ich denke auch, dass das eigentlich jetzt nicht die schlechtesten Spiele sind. Bisschen blöd jetzt natürlich für Dortmund, dass Bayern gegen Gladbach einen Punkt verloren hat. Die werden nochmal eine Nummer schärfer sein jetzt wieder am Wochenende. Und es ist sowieso schon schwer genug gegen die Bayern im Moment. Aber gegen Gladbach glaube ich, dass man dann da mal wieder einen Dreier holen könnte, glaube ich. Auch wenn die jüngste Bilanz gegen Gladbach nicht gut aussieht, hat man eigentlich immer unglücklich verloren. So. Aber es kommen noch ein paar Gegner eigentlich, die ihnen besser liegen müssten, ja.
Ja, sind wir mal gespannt, ja. Egal aus welcher, mit welcher Form sie aus den Spielen gegen Bayern und Gladbach rausgehen, danach haben sie erstmal wieder 14 Tage Pause, der Länderspielpause sei Dank. Und dann kommen Paderborn, Frankfurt, Hoffenheim, Hertha. Das sind dann vielleicht die Gegner, die du gerade gemeint hast, oder Tobi?
Paderborn nicht, aber die anderen beiden.
Lasst uns noch kurz ein Wort zum Gegner verlieren. Hannover mit 6-11 Toren auf dem 7. Platz. Raphael, was zum Teufel soll man davon halten?
Puh.
Stärkste Liga der Welt?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich sie gegen Dortmund extrem schwach gesehen habe. Also ich fand nicht, dass sie irgendein Konzept verfolgt haben, außer der Tatsache, dass sie sich sehr weit hinten reingestellt haben und dann auf Einwürfe von Stankevicius, der, glaube ich, in seinem vorherigen Leben Katapult war, gehofft haben oder eben auf Standardsituationen, Eckbälle, Freistöße. Aber ansonsten fehlte mir da tatsächlich auch irgendwie eine Idee des Spiels. Also insofern hast du schon recht, 7. Platz, 13 Punkte, das ist schon ziemlich viel. Also für mich nicht ganz klar. Aber nochmal, das ist eine Post-WM-Saison und irgendwie diese Saison wird, glaube ich, oder die Tabelle wird, glaube ich, erst bereinigt, wenn es so Richtung Februar, März geht.
Mhm. Tobi, siehst du auch keine Spielidee bei Hannover?
Ja, schon, aber das ist halt die Spielidee, die im Moment 3/4 aller Bundesligisten haben. Kompakt stehen, hochpressen und dann Konter fahren so.
Siehst du wirklich ein hohes Pressing bei Hannover? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt so noch nicht aufgefallen.
Nee, am Wochenende nicht, aber sie haben schon vereinzelt Ansätze von einem hohen Pressing, also dass sie mal die Außenstürmer hochschieben zum Beispiel. Am Wochenende jetzt kaum, jetzt gegen Dortmund. Mhm. Aber allgemein schon ab und an. Aber es sind halt, gehören halt zu diesem Bundesliga-Mainstream, den man so kaum auseinanderhalten kann, die alle so was 4-2-3-1, 4-4-2-artige spielen, alle immer so Kompaktheit, Konter, es ist halt nicht sonderlich spannend. Also es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich. Und ja, war es auch nicht gegen Dortmund bis zum 1-0.
Tobi, kann das sein, dass vielleicht nicht die Bundesliga und alle Spieler WM-müde sind, sondern du?
Ja, so ein bisschen,
kann das sein, dass du nach dieser taktisch echt interessanten WM ein bisschen gelangweilt bist von der Hausmannskost, die du jetzt gerade bekommst?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das hätte man ja auch nie gedacht, weil bis jetzt waren WMs ja auch immer so, da war dann eine Formation, die haben alle gespielt und das war es dann so in etwa taktisch. Und dann gab es vielleicht nochmal einen Pelé oder einen Ronaldo, der dann Spaß gemacht hat. So. Die WM hat wirklich Spaß gemacht und die Bundesliga ist im Moment, die ist jetzt nicht so spaßig einfach. Also die Tabellenkonstellation ist nicht so Hammer, die Top-Teams sind alle im Underperformen so. In dem Sinne ist es ein bisschen, es ist eine seltsame Bundesliga-Saison auch. Ich glaube, es ist Post-WM-Müdigkeit meinerseits vielleicht, ja, aber ich glaube auch, dass vor 2 Jahren noch ein bisschen offensiver und progressiver war, als es jetzt im Moment ist.
Mhm. Apropos, die Bundesliga macht gerade keinen Spaß mehr. Das ist eine fast schon dellinghafte Überleitung zum Spiel von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Wir haben die 3. Trainerentlassung dieser Saison erlebt. Robin Dutt ist in Bremen Geschichte. Und wir wollen darüber reden, über dieses Spiel und generell über die Situation bei Werder mit einem Journalisten, Twitterer und Werder-Fan, nämlich Mario Rieker von Sky. Hallo Mario.
Moin Max, schön dich zu hören. Hallo.
Dito, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Lass uns mal erstmal mit dem Spiel beginnen. Das war ja schon am Freitag ein knackiges 0-1. Wie hast du es gesehen?
Mit einer gewissen Leere ab einem gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall.
Ich tippe auf die 59. Minute mit dem 0-1.
Das ging schon ein bisschen davor los. Also als nach dem Seitenwechsel auch man gesehen hat, dass überhaupt keine Idee da ist. Und die Mannschaft einfach nur versucht hat, glaube ich, so lange wie es geht, selber die Null zu halten und da gehofft hat, dass irgendwie einer reinrutscht. Aber ich glaube, die wussten selber nicht wie. Und ja, und dann ab der 59. Minute, Robin Dutt hat es vielleicht ein bisschen zu ehrlich danach gesagt, ja, hohe Bälle, weil er selber nicht dran geglaubt hat, dass irgendein spielerischer Ansatz bei rumkommt.
Mhm. Wie, jetzt habt ihr die letzten Partien gespielt, 2-4 Augsburg, 0-3 Schalke, Wolfsburg 1-2, Freiburg 1-1 und dann Bayern 0-6. Ist das so in der Rückschau eine Talfahrt gewesen? Also wurde es immer schlechter oder tut man damit der Mannschaft Unrecht?
Nee, es wurde schon definitiv schlechter, weil bei den ersten Spielen würde ich es fast auch, müsste ich auch aufpassen, nicht in so einen Eichin-Sprech zu verfallen und da viel schön zu reden, aber da waren in manchen Spielen auf jeden Fall Ansätze da, wo man gedacht hat, es tut sich was. Und dann ist es wirklich auch, in München war es dann nur noch schockierend, wie gar kein Glaube und Zutrauen in irgendwas Eigenes da ist.
Ich erinnere mich noch beim 3-3 gegen Leverkusen, aber da wart ihr 4 Spiele in Serie ohne Niederlage. Man kann es inzwischen kaum noch glauben. Where did it all go wrong? Wo ist die Euphorie hin? Was ist passiert? Hast du eine Erklärung?
Ich glaube, da muss man auf die Strecke gesehen, auch schon davor, wirklich dann auch den Trainer den Vorwurf machen, dass er, ihr habt gerade bei den Mannschaften davor auch von selben Formationen gesprochen, die sich über Spiele Vertrauen holen. Und man hat ja auch bis zuletzt bei Dutt immer noch das Gefühl gehabt, dass er manchmal, also das war eine Art Ausprobieren, aber ich habe nicht, also ich glaube nicht, dass er sozusagen bei manchen Sachen wirklich gedacht hat, dass es funktioniert, sondern ich habe, glaube ich, gedacht, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, er ist immer noch am Rumprobieren. Mhm. Also. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, muss man ihm anrechnen. Ansonsten, Tobias hat es gerade vorhin auch mal mit dieser Lewandowski-Geschichte gesagt, das ist halt auch, man muss dem dann auch mal ins Auge schauen, dass da halt keine Spieler mehr sind, wie sie da mal waren. Und auch Leistungsträger, die vermeintlichen Leistungsträger sind, wenn man sich jetzt auch das Gegentor gegen Köln anschaut, ist ein Sebastian Brödel halt auch wieder gerade überhaupt nicht in einer Form, die ja, die Form entspricht dem Tabellenplatz und so. Also ich weiß auch nicht, was er da bei dem 1-0 gemacht hat. Er liegt so oft am Boden für seine Größe. Muss mal drauf achten. Also er verliert viele Zweikämpfe, die ich, ja. Es ist wirklich schwer, das an speziellen Dingen festzumachen. Ich denke einfach, dass wirklich auch viel Qualität fehlt und man verpasst hat, vielleicht früher mal sich von Spielern zu trennen, die Mannschaft weiterbringen.
Das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Wie siehst du denn die Rolle der sportlichen Leitung jetzt jenseits vom Trainer? Denn ich würde mal behaupten, ihr habt jetzt auch wirklich nicht den stärksten Kader der Liga. Ist nicht vielleicht auch einfach der Kader schlecht zusammengestellt?
Ja, da würde ich es aber auch wirklich so weit gehen. Bei manchen Transfers sieht man das ja auch ganz gut, dass da natürlich immer auch die der Trainer genauso ein Wörtchen mitzureden hat. Also ich denke zum Beispiel, ein Cedric Macchiardi ist nicht gekommen, weil Thomas Ahin den so herausragend findet. Also das war, denke ich, ein Dutt-Transfer. Das andere ist es natürlich, wenn man so ein Beispiel nimmt wie Oprajnak, da würde ich jetzt gern abwarten, ob er von neuen Trainern eine Chance bekommt und sich dann beweist, weil da kann man natürlich dann auch nicht da reinschauen. Da ich stehe nicht jeden Tag am Trainingsplatz, ich weiß nicht, was genau das Problem von Robin Dutt mit Oprajnak war. Ja, ansonsten, klar haben wir eigentlich nur Abgänge, wenig Neuzugänge. Ich hatte vor der Saison ein bisschen, was die halt auch die Kaderzusammenstellung angeht, die Hoffnung, dass diese Schnittstelle, von der immer gesprochen worden ist, dass die verbessert werden soll zur zweiten Mannschaft und zur Jugendabteilung, dass da ist mir in den letzten 2 Jahren auch zu schleppend gegangen. Da hat man, glaube ich, wenn man sich Beispiele wie Freiburg und so ansieht, viel verschlafen. Auch wenn natürlich junge Spieler in so einer Mannschaft es natürlich auch sehr viel schwerer haben, als wenn du einen Jonas Hofmann bei Dortmund in einer guten, funktionierenden Mannschaft reinwirfst, das ist natürlich auch klar. Aber man muss es halt versuchen, wenn keine anderen Mittel gegeben sind. So.
Jetzt, wenn man mal die komplette Zeit betrachtet, die Dutt bei euch war und wo auch Aichin dann kam und der Aufsichtsrat sich immer wieder eingemischt hat, siehst du denn überhaupt langfristig ein Konzept bei Werder? Also was soll Werder nach vorne bringen langfristig?
Also mich hat jetzt, das hat man glaube ich auch bei Twitter ganz gut verfolgen können, bei vielen Werder-Fans, dass die Entwicklung jetzt auch mit dem neuen Trainer gespannt, ich würde jetzt nicht von Euphorie sprechen, aber auch, dass sich jemand wie Marco Bode wieder einbringt, ist für mich auch eine Entwicklung, die ich eher wohlwollend betrachte, weil ich kann es auch nicht an speziellen Situationen festmachen, aber so gefühlt ist in den letzten 2-3 Jahren auch irgendwas auf emotionaler Ebene bei Werder falsch gemacht worden, wo ich jetzt denke, dass man sich wieder auf Dinge besinnt, die den Verein auch für mich als Fan ausgezeichnet haben. Mhm. Wenn man, ich glaube, es würde gut tun, wenn das Ganze wieder alles ein bisschen ruhiger und es ist ja trotzdem nie so gewesen, dass jetzt da bei Werder der Baum gebrannt hat, wie bei anderen Mannschaften auch oder Vereinen in solchen Situationen. Aber ich glaube, wenn man es mit Bedacht weiterführt, ist es die einzige Möglichkeit, die man hat. Auch wenn man, ich weiß nicht, ob du jetzt auf finanzielle Sachen ansprichst, ob man jetzt Schulden machen sollte oder so. Ich meine, das gehört alles dazu. Aber ich glaube auch, dass das, selbst wenn jetzt Bode ein bisschen moderner ist, dass das auch mit Bedacht weiter fortgeführt wird, wie man es immer gemacht hat. Mhm. Außer halt in den letzten Jahren Alofs und dann auch, dass es ja nicht passiert, als Aichin gekommen ist.
Ist nicht vielleicht genau das das Problem? Lass dazu mal die anderen beiden noch wieder zurück in den Talk holen. Raphael, wie siehst du? Meine These ist, genau das es immer so bedächtig ging und dass es nie so richtig gerumst hat bei Werder und es nie wirklich gebrannt hat, das hat die so weit nach hinten gebracht. Fehlt da vielleicht auch einfach ein bisschen das Feuer und dass es auch mal knallt?
Was heißt denn nicht richtig gebrannt? Also eigentlich die letzten 2 Jahre, 3 Jahre ist ja eigentlich durchweg so dieser unterschwellige Ton da, dass man nicht zufrieden ist mit dieser Truppe, nicht mit den Erfolgen zufrieden ist, dass unheimlich viel Geld auch verbrannt wurde. Ich habe gestern mal für den Doppelpass habe ich mir so ein bisschen die Statistik angeguckt. Seit 2010 hat Bremen 37 Millionen für Neuzugänge ausgegeben. Also das ist jetzt, finde ich, auch kein Wert, der jetzt mal irgendwie die Sparkasse darstellt, also Sparkasse nicht im Sinne des Geldinstituts, sondern dass sie irgendwie tatsächlich gespart haben. 37 Mille ist schon ein ordentlicher Wert. Und deshalb weiß ich nicht, also ich glaube eher, dass ähnlich wie beim HSV ein Niedergang über Jahre stattgefunden hat, Jahre, in denen falsch eingekauft wurde, in der es keinen wirklichen Plan gab hinter einer Spielphilosophie, keine klaren Zielsetzung, was man eigentlich haben möchte. Der Verein ist sehr zweigeteilt. Einmal zu sagen, wir wollen eigentlich junge Spieler entwickeln auf Jahre und ein anderer Teil sagt, nur mit Jungen geht's eben nicht. Und man zerreißt sich da. Es gibt da nicht diese klare Führung, die eine Idee oder eine Philosophie vorgibt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Mhm.
Tobi, jetzt nehmen wir mal an, du wärst der neue Trainer bei Werder Bremen. Würdest du denn? Bitte? was würdest du taktisch mit diesem Kader machen? Hättest du ein Konzept? Hopp, red dich jetzt rein in den Trainerjob.
Ich sag ganz offen, nein. Der Kader, ich mag den Kader nicht besonders, sage ich mal.
Du bist heute nicht so in guter Stimmung.
Nee, ja, doch, nein, aber der Kader ist so ein ganz, ganz seltsam zusammengestellt einfach. Also du hast hinten in der Abwehr kaum Leute, die spielerisch das lösen können. Mhm. Einfach. Du hast im Mittelfeld hast du auch jetzt keinen Spielgestalter. Du hast dann aber vorne plötzlich kreative Leute, aber die ja gar keine Zuspiele bekommen können. Dann hast du vorne mit einem Stürmer drin, der eigentlich auch mal ein Kopfballtor machen kann, aber es gibt dann wieder keinen, der Flanken schlägt. Also da sind ganz wenige Synergien drin einfach. So. Und was halt bei Dutt noch die Sache ist, ich habe ja mal immer sehr viel von Dutt gehalten, das ist auch kein Geheimnis, aber es wird immer rätselhafter für mich auch, weil ich weiß, dass er fachlich gut ist, aber irgendwas muss da auch sein, was irgendwie das immer bremst, blockiert. Und dass er sich auch ausgerechnet mit den wenigen spielerischen Hoffnungen sich da bei Bremen anscheinend verstritten hat, beziehungsweise die irgendwie gar nicht zum Zug gekommen sind. Das war dann halt komisch. Dann hast du halt am Ende diesen Kampffußball. Mhm. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, wie man das besser machen kann. Also, dass man zum Beispiel Brian Ruiz nicht vor der Saison gekauft hat, das war ist für mich ein Skandal eigentlich so. Als in meiner Post-WM-Depression quasi. Er hat so eine tolle WM gespielt, das hat jeder gesehen, dass der wirklich was dazu gebracht hätte. So. Also es ist ja. wirklich, es ist, einerseits hat Dutt nicht mehr aus dem Kader rausgeholt, was möglich war. Und was ja auch, ein guter Trainer holt ja immer mehr raus, als möglich ist. Andererseits ist es auch einfach eine undankbare Aufgabe.
Mhm. Du hast es jetzt selber schon angesprochen, dass sich Werder über Kampf definiert. Und dazu haben wir auch eine Frage bei Twitter bekommen von @bimbishausen. Wurde es dort zum Verhängnis, dass er dafür stand, Bremen durch Kampf statt durch spielerische Klasse zu definieren? Was würdest du dazu sagen, Mario, als Werder-Experte?
Gute Frage. Es hat eine Zeit lang auf jeden Fall gezogen, auch in Momenten, in denen es war auch ja am Ende der Schaf-Ära so, als das Ganze so ein bisschen auch vielleicht so dieses getragen von den Fans und jetzt geht's nur zusammen und hau ruck und so, aber wie Raphael eben auch gesagt hatte, diese Konzeptlosigkeit, die ich mit diesem Rumprobieren ausgedrückt habe, also ich glaube, er hat viel zu lang gedacht, er könnte auf dieser Welle reiten und die Fans des Vereins damit weiter strapazieren. Und dass das vielleicht sein Ausweg wäre. Ich weiß es nicht genau. Das Lustige ist, dass ich eben auch bei ihm so leicht vorgeprägt war, weil ich ihn auch sehr, sehr hoch geschätzt habe, weil ich mal das Glück hatte, ihn als Linienrichter zu haben, als er noch bei den Stuttgarter Kickers war, innerhalb von 2 Wochen, 2 Mal im württembergischen Pokal. Und er war...
Du hattest Robin Dutt als Linienrichter. Nein, ja, du warst Linienrichter.
Ich war Linienrichter und Robin Dutt stand hinter mir so. Und ich habe... Und hat damals auch bei den Kickers eine junge, gute Truppe gehabt und war ansonsten so super Sportsmann, mit dem man sich auch nach dem Spiel noch über das Spiel unterhalten konnte, gut. Und deswegen war ich auch am Anfang immer sehr positiv eingestellt und habe, glaube ich, länger auch vor vielen Sachen, naja, nicht die Augen verschlossen, aber sie anders wahrgenommen, beziehungsweise länger an die Entwicklung geglaubt, die aber nicht vonstatten gegangen ist.
Und wie viele Abseitsstellungen hast du nicht gesehen, weil du nicht mitgelaufen bist auf Ballhöhe, weil du von Dutt so fasziniert warst?
Na, das würde erst zu weit gehen. Aber alles auf Zuruf natürlich. Nein, Spaß. Mhm.
Jetzt haben wir über Robin Dutt jetzt schon eine Weile gesprochen und man kann so ein bisschen ratlos sein, eigentlich auch was, wie es jetzt mit ihm weitergehen soll, wenn man sich seine Karriere ansieht. Welche Person, ich noch sehr interessant finde bei Werder, ist einfach Thomas Achin. Wie siehst du seine Rolle?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass er smarter rüberkommt, als er ist, aber generell halte ich ihn schon für einen, ich halte ihn schon für fähig, weil er hat es ja auch bei den Haien zwar in einem anderen Sport, aber auf der wirtschaftlichen Ebene bewiesen und es ist ganz schwer, dass die Transferpolitik spricht natürlich nicht für ihn.
Mhm. Und das ist doch das wesentliche Merkmal eigentlich.
Definitiv. Ich glaube, dass viele Synergien unter Dutt und so in den letzten Jahren schlecht gelaufen sind und würde da eigentlich mehr zurücknehmen als ein Trainer dann wirklich. Mhm. Aber ich bin auch voll bei Tobias, was den Brian Ruiz angeht. Das wäre sowas gewesen. Also ich weiß nicht, ob man gedacht hat, dass es ohne ihn funktioniert oder ob es da wirklich im Hintergrund so einen Gezetere ums Portemonnaie gab. Aber das war schon, ich würde nicht sagen Skandal, aber fahrlässig würde ich das nennen. Also dass da in der Sommerpause nichts mehr gemacht worden ist. Das kann man jetzt natürlich einfach so mal Archin anhängen, aber dazu fehlt mir der Blick auch hinter die Kulissen.
Spielt da vielleicht auch der Aufsichtsrat eine Rolle? So wie es ich immer verstanden hatte, war es der Aufsichtsrat, der diesen Transfer verhindert hat.
Ja, ich erinnere mich auch noch, dass es damals bei Klose einen riesen Gezeter auch gab. Das waren damals, glaube ich, 5 Millionen, die sie erst nicht rausrücken wollten. Ich hoffe, dass das jetzt auch ein bisschen anders wird mit Bode, der er gesagt hat. Ich glaube, er hat das angemessene Verschuldung genannt, dass man vielleicht dann doch wirklich jetzt auch schon in der Winterpause das Geld für Roos in die Hand nimmt. Wobei ich gerade vorhin kurz gelesen habe, dass es vielleicht jetzt doch nicht mehr so im Fokus steht oder in der Prioritätenliste nach unten gerutscht ist. Aber den Artikel habe ich mir gerade vorhin leider nicht mehr durchlesen können.
Mhm. Vielleicht besser, um deine Laune nicht weiter zu senken. Ja. Gut, jetzt ist es so, ihr steht sportlich gerade überhaupt nicht gut da. Finanziell weiß man auch, dass er nicht gut da steht. Der Stadionumbau war ein riesiger Klotz am Bein und es ist jetzt allein buchhalterisch gesehen auch nicht das Allerbeste, nur noch Geld zu mobilisieren, indem man zukünftige Marketingrechte verkauft. Machst du dir große
Wieso? Sorgen? Wieso? Du hast es doch eingefädelt.
Inwiefern ich?
Oder hast du keinen, ist der Twitter-Hashtag nicht mehr aktuell, dein Twitter-Name nicht mehr aktuell?
Ach so, ja, ja, was ich in meiner Nebenfreizeit noch neben diesem Podcast verdiene, das geht euch alles gar nichts an. Und jetzt lass uns zurück zu unschönen Themen kommen. Ich wollte dich gerade fragen, machst du dir Sorgen um deinen Verein, also richtig existenziell?
Nein.
Weil?
Noch nicht. Mhm. Weil, um es jetzt mal wie Raphael zu sagen, die Bundesliga-Tabelle im Februar, März bereinigt sein wird.
Ah, schön. Ja. Wir werden dich an deinen Worten messen. Das ist gut. Ja. Gut, man muss auch wirklich da noch kurz vielleicht den Punkt machen und sagen, ihr habt 4 Punkte und die vor euch haben 5, 6, 7 und 9 und selbst wenn man Dortmund dann mit den 7 Punkten rausrechnet, es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ihr mit 0 Punkten und 15 Punkten Rückstand am Tabellenende seid. Das muss man tatsächlich auch wirklich mal festhalten.
Das Lustige war ja vor dem Bayern-Spiel, wenn man nach dem Bayern-Spiel, wenn man da die direkten Duelle mit denen der letzten Saison verglichen hat, haben wir da dieses Jahr nur 1 Punkt weniger geholt oder 2. Also, aber eigentlich war jetzt sozusagen Köln das erste Spiel, das man hätte eben gewinnen müssen, beziehungsweise, ja. Mhm. Ansonsten.
Und wiederholt sich jetzt Geschichte? Ich glaube, das letzte Mal, als er einen Trainer von der U23 zu den Profis geholt hat, war das doch Thomas Schaaf, oder?
Ja, richtig.
Das heißt, goldene Zeiten. Skripnik und Bode und der Lutscher, die machen das jetzt.
Das wäre fantastisch. Das Lustige, dass ich so bei mir mit erstem Stadion ging das so mit Ademo Sitka los. Also ganz ekelhaft. So, ich glaube, die ersten 12, 13 Spiele, die ich live im Stadion war, als kleiner Junge, alle verloren.
Kann ich das doch jetzt nicht mitnehmen.
Nee, deswegen, ja, und wie gesagt, das ist so ein bisschen meine idealistischen Sachen so in Sachen Fußball, dann da geht einem dann schon wieder ein bisschen das Herz auf, wenn so auch Bode, der nie bei einem anderen Verein war und so, das ist natürlich ein bisschen Fußballromantik, aber das hilft einem dann am Samstag, nachdem jetzt, mir hat es für Dutt leid getan, aber trotzdem war der Samstag wesentlich erträglicher nach der Meldung als am Freitagabend. Mhm.
Gut, aber ihr habt auch nicht allzu viel Zeit, den Bock umzustoßen. Ihr spielt jetzt auswärts in Mainz, würde ich als schwierig bezeichnen, dann zu Hause gegen Stuttgart und auswärts bei einem gewissen HSV, einem anderen Nordverein.
Erstmal spielen wir morgen noch in Chemnitz. Ja? Also wir sind dieses Jahr noch, sind wir in der zweiten Runde des Pokals.
Ja, Wahnsinn, Glückwunsch. Vielleicht ist das das optimistische Schlusswort, dass wir den Bremen-Block zumachen können. Ich würde dich trotzdem bitten, dass du noch kurz in der Leitung bleibst, denn ich würde gerne dich noch mit dabei haben, wenn wir über ein anderes Spiel reden, bei dem 9 Tore gefallen sind, Frankfurt gegen Stuttgart. Da gab es nämlich einige Entscheidungen, die du als ehemaliger Assistent von Robin Dutt an der Linienrichterfahne bestimmt auch gut mitbewerten kannst.
Okay.
Tobi, Frankfurt gegen Stuttgart, 4-5. Es ging öfter hin und her als beim Tischtennis. Ständige Führungswechsel. War das jetzt ein Ausnahmespiel oder irgendwie vielleicht auch symptomatisch für die teilnehmenden Vereine?
Irgendwie auch symptomatisch für die teilnehmenden Trainer, würde ich sagen. Armin Fee und Thomas Schaaf sind ja auch dafür bekannt, gerne mal auf die Offensive zugunsten der Defensive zu stärken. auch gerne mal ein paar Klapser drin zu haben, dass die Spieler ein paar Klapser drin zu haben. Deswegen glaube ich schon, dass das so gepasst hat. War natürlich eine Ausnahme in dieser Saison, die ja allgemein relativ torarm ist, aber war doch mal dann eine willkommene Ausnahme einfach. Einfach mal so ein 9-Tore-Spiel. Hat man ja auch nicht jeden Tag.
Mhm. Hört sich so an, als wäre das erste Spiel gewesen, was dir diese Saison gefallen hat.
Naja, war ja auch viele Fehler wieder dabei. Also war jetzt nicht so, dass da jetzt zwei überragende Mannschaften sich gegenseitig berannt haben, sondern Torwartfehler, Schiedsrichterfehler, da war alles dabei.
Apropos Schiedsrichterfehler, dann lasst uns doch direkt mal zum Ausgleich von Stuttgart, zum zwischenzeitlichen Ausgleich, zum 1:1 kommen. Mario, ich habe jetzt gelesen in diversen Tweets, dass man durchaus auch argumentieren könnte nach dieser neuen Abseits- Verordnung, dass es kein Abseitstor war. Wie siehst du es denn?
Ich habe im ersten Reflex, ich saß bei der Arbeit neben mir zwei VfB-Fans, ich habe im ersten Reflex Abseits gesagt. Mhm. Bin dann aber auch nach kurz einmal drüber nachdenken zu dieser Graustufentheorie, würde ich es mal irgendwie nennen, gekommen, dass man es mit viel Goodwill kann man es schon so deuten, mit diesem sozusagen beabsichtigten Abwehraktion, und da es kein Schuss aufs Tor war, sondern ein Pass, und dadurch kein Schuss, der abgefälscht worden ist, sozusagen kann man das schon so weiterlaufen lassen. Ob ich das jetzt gut finde, ist die andere Frage. Weil das wieder so eine Sache ist, die ich würde sagen, innerhalb der nächsten drei Spieltage wird es eine ähnliche Situation geben, in der der Linienrichter die Fahne hält, hebt, und dann ist es wieder beginnt wieder diese Diskussion über eine Einheitlichkeit, würde ich jetzt vermuten.
Das heißt quasi, vielleicht können wir das kurz nochmal erklären für alle, die nicht so wie wir Colinas Erben auswendig lernen, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Es gab vor der Saison eine Direktive, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass bei beabsichtigten Abwehraktionen, in deren Verlauf dann ein Stürmer in Ballbesitz kommt, der vorher passiv im Abseits gestanden war, es kein Abseits zu pfeifen. Das habe ich das gerade richtig beschrieben. Da frage ich dich.
Ich glaube, über den einen Satz kannst du schon ein Uni-Seminar halten, oder? Das ist ja Wahnsinn. Also ja, schnallt doch auch keiner mehr. Der Typ steht 2 Meter im Abseits und bekommt einen Ball von einem Abwehrspieler, der das definitiv nicht mit Absicht macht, sondern der angeschossen wird und eine Bewegung macht, und der Ball geht zu einem im Abseits stehenden Spieler. Also ich bin ja gerne für das Verkopfen von Fußball, aber das schnalle ich nicht mehr. Ich habe selbst lang genug irgendwie als Stürmer auch gespielt, bei allen Mannschaften, bei denen ich gespielt habe. Und das hätte ich einfach nicht mehr verstanden. Also das macht für mich keinen Sinn mehr. Das war für mich klar Abseits. Ich verstehe die Argumentation. Diese verkopfte Argumentation, bescheuert finde ich sie trotzdem.
Ja, bescheuert ist sie.
Du bist auch nicht der Einzige, der es nicht versteht. Ich erinnere mich an ein Interview von Mats Hummels vor Saisonbeginn, in dem er gesagt hat, ja, die neue Abseitsregel habe ich auch schon gehört, ganz super. Ich kann jetzt einfach dem gegnerischen Stürmer den Ball geben und dann pfeift der Schiri Abseits. Und genau das Gegenteil hat die Regel gesagt. Also sogar Mats Hummels hat es nicht verstanden, aber vielleicht war er auch WM-müde. Aber genau, das ist aber im Grunde auch nochmal die Frage, die ich dem Mario stellen möchte. Auch durchaus ein bisschen aus der Argumentation, die wir sonst in dem hervorragenden Schiri-Podcast Colinas Erben oft hören, widerspricht diese Abseitsregelung nicht dem Geist der Regel. Und der Geist der Regel bedeutet doch, ich darf aus meiner Abseitsstellung keinen Vorteil
ziehen. Ja.
Und genau das tut man doch in dem Moment.
Ja, genau das war auch, was selbst der Stuttgart-Fan dann gesagt hat. Er hat gemeint, das darf doch nicht zählen. Der steht 2 Meter weiter vorne. Sonst würde er nicht an den Ball kommen und hat so einen Vorsprung. Und bin ich absolut bei dir. Das widerspricht ihm komplett.
Gut, dann hätten wir das geklärt. Das heißt, wir halten fest, es war irgendwie regulär, aber es stinkt, dass es irgendwie regulär war. Und das sollte sich wieder ändern, weil es checkt ja auch wirklich keiner im Stadion mehr. Da kann ich auch durchaus auch alle beteiligten Akteure verstehen, dass die dann nach dem Spiel sich ein bisschen echauffieren.
Den eigentlichen Fehler habe ich persönlich in der Nachspielzeit auch noch gesehen, als Aigner von hinten geräumt wird bei dem Schuss. Mhm. Weil da könnte man das auch argumentieren, ja, Schuss aufs Tor, Vorteilssituation abgeschlossen, aber ich kann mich erinnern, Freiburg gegen Berlin letzte Minute, als Ronny einen Schuss aufs Tor abgibt, der nicht reingeht, er wird umgehauen, es gibt Freistoß, den Freistoß haut er rein. Und da, ich weiß nicht, ob ihr die Situation vor Augen habt, der räumt Aigner ja von hinten ab, während er schießt sozusagen. Da, also ich glaube, das 92. Minute beim Stand von 5-4 für Stuttgart. Oder 4-4, ja.
Ja.
Da, das hat mich sehr gewundert, dass darüber nicht mehr gesprochen worden ist. Aber naja,
hat er Glück gehabt, der Schiedsrichter. Ja, vielleicht hatte der Schiedsrichter da Glück, dass es ansonsten so viel zu besprechen gab. Ja. Neben den 9 Toren ja auch noch eine Schiedsrichterentscheidung. Und vielleicht können wir damit dann das Thema Unparteiisch auch zumachen. Die rote Karte für Seferovic, der bei Mr. Spex seine Brille gekauft hat und eigentlich das nur dem Linienassistenten mitteilen wollte. Fandst du die rote zu hart oder ist es okay?
Nein, ist okay, weil die Aktion einfach vollkommen überflüssig und dämlich und grob unsportlich ist, weil er ist jetzt für ein Spiel gesperrt worden, mehr hätte ich da auch nicht gemacht, aber das ist ja einfach, das gehört sich nicht, dann soll er ihm was sagen und das Ding ist ja, wenn er hingeht und ihm irgendwas an den Kopf wirft, dann gibt der Linienrichter ihm, wirft ihm auch irgendwas an den Kopf und dann ist gut, aber das war immer so, es wurde auch gesagt, was die Leute sehen, also das musst du beurteilen und bewerten und dann muss er ihm da die rote Karte geben, finde ich. Also.
Aber er sagt ja noch nicht mal irgendwie, du Vollpfosten oder sonst was. Also er macht eine Brille. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich viel zu oldschool für diesen Sport mittlerweile, aber für mich ist das keine verfassungswidrige Geste.
Nein, aber wenn er jetzt einfach vor ihm steht und ihm irgendwie sagt, so mein Gott, dann musst du noch mal die Augen aufmachen oder so, dann sagt er jetzt, schleich dich. Aber mit dieser Geste untergräbt er ja sozusagen auch für alle im Stadion das sehenden Leute sozusagen die Autorität des Schiedsrichters. Ich glaube, darum geht es in dem Fall auch für den Schiedsrichter, würde ich sagen.
Ich bin da ganz, ganz auf dieser aber die armen Kinder-Ebene angekommen, seit ich mal selber Schiedsrichter war und einen anderen Fünfjährigen umgeschubst hat und ich ihn dann rausschicken musste und er dann gesagt hat zu mir, das machen die in der Bundesliga doch auch dauernd. Seitdem bin ich da auch auf dieser denk doch mal an die armen Kinder-Schiene.
Das heißt, das ist deswegen legitim, einfach nur, weil wir verhindern wollen, dass in der Bambini-Liga Halle West irgendwelche Brillen gezeigt werden.
Auch einfach völlig unhöflich, oder? Ja. Also wenn du es im Straßenverkehr machst, dann wirst du ja auch angezeigt wegen Nötigung oder was weiß ich, wenn du da zu dem Typen vor dir der kleine Schemper-Fensterscheide klopft, von dem die Brille zeigst, oder?
Ja. Ja, wobei natürlich die Frage ist, wie schief jetzt dieser Vergleich ist und wie sehr man im Fußball dann mit Höflichkeit argumentieren sollte. Ja, gut, also dann kenne ich schon Leute, die schon bei der Platzwahl raus müssen, weil sie gecheckt haben, dem anderen in die Augen zu gucken, als sie ein gutes Spiel gewünscht haben.
Nein, ich kann auch beides verstehen. Also ich verstehe auch Raphael in dem Punkt, dass natürlich wäre es vor 20 Jahren, sagen wir, hätte da niemand sich drum geschert.
Ja, also gerade unter dem Gesichtspunkt 5-4, ne? Total heiße Atmosphäre, da ballert dir irgendwie das Adrenalin durch die Ohren raus. So, und dann zeigt er nicht den Vogel, der zeigt nicht den Finger, der sagt ihm nicht irgendwo, dass er ihn an Stellen küssen soll, wo die Sonne nicht hinscheint, sondern der macht eine Brille. Okay. Ich verstehe es, dass es die Autorität des Schiris untergräbt, aber ja, irgendwie tut es mir für den Burschen leid, weil so schlimm fand ich die Geste jetzt nicht.
Man könnte ja auch so rum argumentieren, dass vielleicht auch gerade die rote Karte für eine gewisse Unsouveränität des Schiedsrichters gesprochen hat und er die Autorität vielleicht mit einer deutlichen, klaren Ansage und einer gelben genauso hätte herstellen können.
Ich glaube aber da, zu dem Zeitpunkt war der Zug abgefahren, weil er halt sonst schon relativ viel nicht mehr im Griff hatte.
Gut, es lief aus dem Ruder und letztlich muss man dann auch dem Unparteiischen zugestehen, so viele Fehler, wie die Abwehrreihen bei den 9 Toren gemacht haben, da darf in der 85. war es, glaube ich, oder so ungefähr um den Dreh rum, da darf vielleicht auch der Schiri mal kurz daneben greifen.
Das hast du schon gesagt.
Danke. Lass doch noch mal kurz übers Spiel auch noch reden, vielleicht. Da wäre meine Frage an Tobi, unseren Taktikexperten in der Runde. Waren die 2 Treffer von Gentner jetzt Zufall oder Anzeichen dafür, dass er offensiv jetzt eine taktisch offensivere Rolle hat?
Er hat schon eine leicht offensive Rolle, aber er hat das ja schon öfters gespielt in der Vergangenheit. Er ist ja auch öfters mal nach vorne gegangen und hat auch einen ordentlichen Bums. Aber es stimmt schon, unter Fee gibt es dann wieder ein paar Spieler, die im Vergleich zur vergangenen Saison ihre Rolle wieder etwas offensiver interpretieren. auch Harnik, der auch eher vorne drin ist. Würde schon sagen, doch, Fee hat da schon ein bisschen was dran geschraubt.
Mhm. Das ist sehr nett von dir, dass du ihm so eine kleine Mitschuld gibst. Frage an Raphael. Jetzt haben wir hier ein Spiel gehabt, ein 4-5 zwischen dem aktuell Tabellen-11. und dem Tabellen-14. Im Prinzip können beide jetzt die Saison dicht machen, weil spektakulärer und aufregender wird es nicht mehr, oder?
Och, keine Ahnung. Schafs Abwehr, Fußball, also Abwehr in absoluten Anführungsstrichen, der kann sowas noch zulassen. Und das, was Stuttgart hinten spielt, traue ich mich auch nicht zu sagen, dass das letzte 5-4 war. Aber natürlich, dass zwei solche Mannschaften ohne jegliches Defensivkonzept so aufeinandertreffen, das führt natürlich dazu, dass ein solches Spiel in der Form auftritt. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften noch das eine oder andere Tor in dieser Saison fressen werden. Von daher glaube ich nicht, dass Spektakel jetzt bei Frankfurt und Stuttgart nach diesem Spiel zu Ende ist.
Das sind wunderbare Aussichten, Raphael. Das macht uns allen sehr viel Hoffnung.
Ich wollte Tobi quasi noch so ein bisschen Mut machen, dass in dieser Saison vielleicht ja, noch andere Dinge passieren.
Ja, ich bin ja da ganz anspruchsvoll. Also es darf nicht zu defensiv sein, aber auch nicht zu offensiv. Also ja, ich bin ja quasi gar nicht zu befriedigen so.
Zu wenige Dreiecke.
Solange Marcelo Bielsa nicht dabei ist, bin ich nicht zu befriedigen.
Ja, vor allem ist das doch eigentlich dein Albtraum, oder? Weil es waren ja nicht irgendwie 9 Tore durch wahnsinnig tolle, starke Offensivreihen, sondern durch schwache Defensiven. Da fallen dir doch alle Haare aus, während wir uns an den 9 Toren freuen, oder?
Ja, also man sieht es aber auch trotzdem ganz gerne so. Man sitzt da dann vorm Fernseher lacht dann doch. Also es ist natürlich einfach ein 4-5 mit dummen Defensiven ist mal besser als ein 0-0 mit dummen Offensiven, so. Aber es ist halt auch nicht es ist jetzt auch nicht das, wo ich mich in 10 Jahren dran zurückerinnern werde. Mann, was war das für ein Spiel so?
Du hast ja heute wirklich viele, viele Freunde gemacht, glaube ich, da draußen im Rasenfunkland.
Glaubst du?
Ich weiß nicht, du hast gerade schon wieder zwei Mannschaften als dumm bezeichnet. Das ist eine ganz ordentliche.
Wir laden dich jede Woche ein. Ich muss diplomatischer sein. Ich muss mal so einen Kurs machen, wie die Fußballspieler so.
Ja, oder du wirst einfach zu unserem Gernot Hassknecht. Das wäre gut. Dann lasst uns dieses Spiel zumachen und uns auch ganz herzlich bedanken bei Mario. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Werder und auch noch dieses Spiel zu reden. Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Grüße an die zwei anderen.
Ciao. Mach's gut. So, kommen wir von dummen Mannschaften zu Hertha und Hamburg. Wie gut diese Überleitung passt, das entscheidet ihr da draußen.
Du forderst es aber auch heraus, oder?
Ich? Bitte? Nein. Ich bin ein unparteiischer Moderator. Ja, Tobi, dann geht die erste Frage natürlich auch an dich. Hamburg in Hertha, 3-0 verloren. In der Startelf stand Raphael van der Vaart. Ich würde sagen, Umschaltspiel und Schnelligkeit jetzt nicht so mehr ganz so sein... Also steht auf seiner Stichkarte jetzt nicht mehr unter den Trümpfen. Ist er in dieser Verfassung mehr Schwächung fürs Hamburger Spiel oder ist es zu polemisch?
Ja, das ist aber schon tatsächlich doch, du hast schon ein bisschen recht. Van der Vaart wird in diesem neuen System unter dem neuen Coach, das ja auch doch sehr auf Pressing setzt vorne und auch sehr auf überfallartigen Fußball setzt. So. Der wird zum Problem so ein bisschen. Natürlich immer noch ein herausragender Fußballer, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es ist halt immer, man merkt so, im Pressing fehlt dann ein bisschen die Intensität vorne oder auch ein bisschen das Positionsspiel ist von ihm nicht so wahnsinnig überragend. Das war auch keine überragende Leistung am Wochenende, also deswegen ist das schon so ein kleines Fragezeichen dahinter auch. Gerade weil man dann jemanden wie Holtby dafür auf der Bank sitzen lässt oder auch jemanden wie Julian Green, von dem ich ein großer Fan bin, das ist noch eine Frage, die uns noch beschäftigen wird.
Mhm. Raphael, wie hast du das Spiel gesehen? Der HSV hat jetzt nach 9 Spieltagen 3 Tore geschossen. Das ist schon wirklich sehr absteigerhaft, oder?
Naja, aber nicht verwunderlich, wenn man sich dieses Spiel anschaut, beziehungsweise die Spielanlage dieser Mannschaft anschaut. Also die haben vorne einen Stürmer drin, der eigentlich von seinem Kopfballspiel lebt. Also Lasogga ist ja jetzt kein kein Messi, hätte ich fast gesagt. Also kein Techniker, keiner, der dribbelt oder der irgendwie auf Konter ausgelegt ist, sondern das ist einer, der eigentlich von seiner Birne lebt, von seinem Körper lebt, der sich reinhaut. Und dafür bräuchte der Flanken. Und Flanken kommen gar nicht, weil die Außen eigentlich nicht funktionieren. Jansen könnte das vielleicht noch irgendwie halbwegs, aber der, keine Ahnung, was der mit seiner Karriere noch vorhat, aber so richtig in Schwung kommt er auch nicht seit Jahren. So, dahinter hast du Van der Vaart. Ich glaube, irgendwie in der Weimarer Republik hat er das letzte Mal ein Tor vorbereitet. Torschüsse gibt er kaum noch ab. Also Hamburg ist für mich, ich weiß nicht, wie sie Tore erzielen sollen. Ich habe mir jetzt in dieser Saison fast jedes Spiel von denen angeschaut. Und ich bin tatsächlich, ich komme da zu dem Ergebnis, dass ich 0,0 Ahnung habe, was die mit dieser Mannschaft vorhaben und ob und wie diese Mannschaft überhaupt zu retten sein soll.
Das sind sehr harte Worte, auch angesichts der Verpflichtung von Holtby und Green. Da hatte ich durchaus die Hoffnung aus Hamburger Sicht, dass sich da im Offensivspiel was tut.
Ich muss da mal eine Lanze brechen, weil ich ein großer Zinnhöfer-Fan bin. Also nicht großer Fan bin, aber ich mag das. Ich bin auch hier in Hamburg ab und zu beim Training und ich finde das schon ganz gut, was er macht. Auch.
Jetzt drehst du durch.
Nee.
Moment mal, du hast gesagt, dass du eigentlich alle Hamburg-Spiele bisher gesehen hast. Das spricht jetzt auch nicht so wirklich.
Aber Training?
Entschuldigung, Tobi. Also, was macht er im Training?
Ja. Es ist einfach ein Quantensprung im Vergleich zu dem, was vorher hier zu sehen war. Also, bin ja öfters mal in Hamburg im Training bei Bert van Marwijk. Das war ganz gruselig. Da haben sie sich dann im Dreieck aufgestellt, sich den Ball zugespielt. Und er macht doch schon ein bisschen was. Aber bis jetzt ist die Arbeit halt nur am Pressing. Also die arbeiten fast nur Pressing, fast nur so Abläufe, Defensive. Und wenn du dann natürlich eine Mannschaft wie Hertha jetzt triffst, die einfach brutal kontert, hast du ein Problem so. Und das klappt auch noch nicht alles. Also ich bin da mal gespannt, wie es weitergeht, ob er da nochmal offensiv hinkommt. Er hat ja irgendwann mal gesagt, dass er eigentlich ein Ballbesitzmensch ist. Hat er bis jetzt noch nicht eingehalten, bin ich gespannt auf jeden Fall, wie es da weitergeht.
Aber entsprechend deiner These am Anfang, dass fast alle Mannschaften in dieser Saison relativ defensiv kompakt stehen und dann auf Konter spielen, würde das doch bedeuten, dass auf den HSV noch viele solcher Gegner zukommen.
Ja, das ist ein Problem natürlich, auf jeden Fall, ja. Deswegen, sie haben ja die Punkte geholt, 3 Punkte gegen Dortmund, 1 Punkt gegen Bayern, das passt schon so ins Bild so ein bisschen. Mhm. Das sind dann 4 von 6 Punkten so quasi gegen Mannschaften, die das Gegenteil verkörpern, sage ich mal. Mhm. Deswegen wird es spannend werden. Also da muss man langsame Schritte machen. Hast du vollkommen recht, ja.
Und dann würde mich noch interessieren, was ihr von Hertha BSC haltet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die spielen so einen Mix aus der Hin- und der Rückrunde der letzten Saison. Also hinten nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so wirklich luokal kompakt, wie es sein könnte. Und vorne drin fällt immer einer rein. Irgendwie. Und man weiß dann auch nicht so wirklich, wie. Raphael, ist das ein typisches Mittelfeldteam?
Es ist zumindest, was heißt Mittelfeld? Also ich glaube, das ist ein Konterteam. Das machen die sehr, sehr gut, sehr, sehr kompakt, haben kaum Lücken im Mittelfeld und dann zur Abwehr, also da stehen sie sehr, sehr stabil, machen viele Räume zu und sind im Umschaltspiel ziemlich gut. Also dieses brutale Ding durch, ja doch, genau, das zweite Tor, das haben die hervorragend rausgespielt, ne, über, ich glaube, 3 oder 4 Stationen sind dann vorm Tor, haben einen guten Abschluss, ja, also Mittelfeld, aber insbesondere eben Konterteam.
Ja, ich hatte mich auch undeutlich ausgedrückt. Ich meinte im Mittelfeld der Tabelle.
Ah, so, Entschuldigung. Hätte ich mir die ganzen Ausführungen sparen können.
Nein, trotzdem interessant.
ja, Stand jetzt würde ich sagen, ja, Mittelfeld der Tabelle.
Mhm. Kein Widerspruch. Tobi, stimmst du zu?
Ja, also doch auch. Also es ist ein bisschen so unberechenbar für mich. Zeigen auch immer so ganz wankelmütige Leistungen, hatte Raphael gerade auch schon gesagt. Jetzt wieder am Wochenende eine sehr gute Leistung davor, dass die Woche eigentlich, da waren sie, habe ich dann schon gedacht, nee, das wird gar nichts mehr. Da haben sie ja gegen Schalke irgendwie gar keine offensiven Ansätze gehabt. Es ist so ein Kandidat auch für so einen Mittelfeldplatz.
Mhm. Gut, dann lasst uns mal weitergehen zu weiteren Kandidaten für Mittelfeld oder sogar bessere Plätze. Hoffenheim gegen Paderborn 1-0 durch Kevin Volland. Tobi, ich finde, dass Hoffenheim dieses Jahr sehr seriös spielt im Gegensatz zur letzten Saison. Siehst du das taktisch auch so?
Ja, Auf jeden Fall. Ich habe das Spiel gegen Paderborn nicht gesehen, sage ich mal ganz offen rein. Aber sie sind doch zusammen mit Leverkusen und Bayern die Lieblingsmannschaft der Bundesliga für mich diese Saison.
Oh.
Einfach, weil sie sehr viel sehr konsequent machen. Da werde ich jetzt mal nochmal einen schönen Begriff nennen, wellenartiges Einlaufen. So. Ist so einer dieser Taktiktrends, die es momentan gibt. Das klingt wieder wahnsinnig kompliziert. Bedeutet einfach, dass ein Stürmer startet, Abwehrspieler auf sich zieht und dann startet ein Mittelfeldspieler hinterher und wenn der gestartet ist, startet wieder der Dritte. Also dass nicht alle auf einmal reinlaufen, sondern dass du halt nacheinander läufst. So. Das ist was Hoffenheim extrem gut beherrscht, auch extrem gut trainiert hat. Und das sieht man immer wieder, wie diese Mechanismen da funktionieren, wie die Stürmer der Abwehrspieler auf sich ziehen. Und das ist schon spannend zu beobachten.
Worin liegt da jetzt dann genau die Stärke? Weil kann der Gegner dann nicht auch zwischen diesen Bällen sehr gut darauf reagieren?
Ja, natürlich, aber wenn du dir, es ist jetzt nicht so, da läuft einer rein, 5 Sekunden Pause und läuft wieder einer rein, sondern tatsächlich so ein Abstand von 1-2 Sekunden so, dass der zweite Spieler weiß schon genau, wo der erste hinläuft, wenn er losläuft. So. Einfach diese abgestimmte, diese Eingespieltheit, die hat nicht jeder.
Raphael, meine Frage zu Paderborn, profitieren die immer noch davon, dass sie unterschätzt werden oder sind die einfach so bockstark, weil das war ja jetzt auch keine deutliche Niederlage, das hätte auch gut ein 1-1 werden können.
Ich muss sagen, ein ganzes Paderborn-Spiel habe ich diese Saison tatsächlich erst nur einmal gesehen, das war gegen Bayern und deswegen kann ich da gar nicht so ausgiebig was zu sagen. Gegen Bayern fand ich sie in ihrer Ordnung sehr, sehr gut. Fand das, was ich jetzt in den Ausschnitten von ihnen gesehen habe, dass sie klug ihre Chancen herausspielen. Das waren keine Überraschungen oder keine Geschenke, die sie da erhalten haben, sondern ganz häufig auch mit Sinn und Verstand schnell umgeschaltet, außen mitgenommen. Also das sah, das, was ich bis jetzt von denen gesehen habe, sah gut aus und sah nicht nur danach aus, dass man diese Euphoriewelle des Aufstiegs benutzt, um irgendwie eine gute Hinrunde zu spielen, sondern das sah nach Hirn aus.
Das heißt, du traust denn auch den Nichtabstieg eindeutig zu?
Stand jetzt, absolut. Da gibt es ja in der Liga Mannschaften, die sich deutlich mehr Sorgen machen müssten.
Haben wir auch schon mit einigen oder über einige schon gesprochen. Die Frage ist, wie viele Sorgen sich zum Beispiel Augsburg machen muss, die gegen Freiburg 2-0 gewonnen haben. Es fällt ein bisschen auf, dass die Hop oder Top spielen. Sie haben keinen Unentschieden bisher, haben eine ausgeglichene Torbilanz, 11-11 Tore. Und die 5 Niederlagen hatten sie gegen Top-Teams mit ein bisschen Abstrichen, also Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und Mainz. Und die Siege von Augsburg waren gegen Eintracht, Werder, Freiburg und Hertha. Meine These dazu, Raphael, Augsburg macht genau das, was man tun muss, um den Abstieg zu vermeiden, die direkten Konkurrenten schlagen.
Absolut. Also es ist eigentlich diese Saison eine Fortentwicklung der letzten Jahre unter Reuter und Weinziel. Es gibt eine Idee im Spiel. Die haben sich, wie ich finde, nochmal etwas in ihrer Defensivordnung verstärkt. 12 Punkte nach 9 Spielen für Augsburg ist schon ordentlich. Ne? Das reicht jetzt, wenn man es hochrechnet, absolut aus. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie an internationale Plätze ran wollen. Den vierten Platz, so wie sie ihn jetzt haben, das wäre ein absoluter Erfolg für diese Mannschaft. Ich mag diese Art, wie Augsburg jetzt seit, ja, ich glaube im dritten Jahr arbeitet. Es ist mit viel Ruhe, mit Kontinuität. Und ja, sie haben eine Idee dahinter. Und das finde ich toll.
Apropos Idee dahinter, bei Freiburg sagt man ja auch immer, dass eine Idee dahinter steht, Tobi. Sie haben 510 Pässe gespielt gegen Augsburg. Meiner Meinung nach ist aber das große Problem, dass sie viel mehr horizontal als vertikal spielen, auch im Vergleich zur letzten Saison. Siehst du das ähnlich?
Sehe ich ähnlich. Ist auch ein Problem wieder mit dem, was ich vorhin gesagt habe, wo ich gemeckert habe, das Ballbesitzspiel funktioniert nicht so gut, wie wenn man schnell macht. So. Und das Pressing funktioniert auch besser als was mit Ball passiert. So. Man hat ja gegen Bayer eigentlich relativ gut im Griff gehabt, was ja auch nicht immer so ganz einfach ist. Deswegen ist das halt auch so ein Verein, den ich auch gar nicht so richtig einschätzen kann, Freiburg. Weil es kann sein, wenn sie zur richtigen Zeit auf die richtigen Gegner treffen, dass sie dann irgendwann wieder 3 Siege am Stück holen, dann sind sie da unten erstmal wieder raus. So. Es ist halt ganz schlecht. Es spielt halt diese Saison einfach keiner so richtig total abstiegsmäßig. Außer vielleicht Werder Bremen bisher, aber sonst sind da überall so Leistungsschwankungen dabei, die einfach, wo man sagen kann, wenn jetzt da plötzlich ein Lauf kommt, dann sind die raus unten.
Mhm. Das heißt, Freiburg bleibt wahrscheinlich eine Wundertüte, aber vielleicht sollten sie langsam mal anfangen, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Ein Spiel gewonnen hat und auch nicht das erste, sondern schon das vierte diese Saison, Leverkusen gegen Schalke im Topspiel am Samstagabend mit 1:0. Raphael, Leverkusen hatte 24:4 Torschüsse. Der Sieg geht in Ordnung, oder?
Ja, absolut. Zumal Schalke ja kaum etwas für den Sieg getan hat. So wie sie sich zurückgezogen haben, so defensiv wie sie gestaffelt waren, so kannst du kein Fußballspiel dieser Welt gewinnen. Es war so, wie man sich Fußball im Vorfeld von Di Matteo vorgestellt hat. Mhm. Zu mauern und dann zu hoffen, dass das eine der Umschaltmöglichkeiten funktioniert. Aber das war diesmal gar nichts. Also es waren ein paar lange Pässe, ein paar lange Bälle, die nach vorne gingen. Und ansonsten habe ich da jetzt nicht gesehen, dass eine Spielkultur dazu beigetragen hätte, Leverkusen auseinanderzunehmen. Und da muss man sagen, hat Leverkusen das gemacht, was sie machen konnten. Sie haben geduldig gespielt, sie haben sich nicht zu sehr rauslocken lassen und hatten natürlich dann auch Glück durch diesen sensationellen Freistoß. Aber dafür ist ja jetzt Çalhanoğlu auch bekannt.
Das ist wahr, ja. Ich glaube, Benny Höwedes hat das auch genau bestätigt, wie du es gerade gesagt hast, dass das tatsächlich das taktische Mittel war, das Leverkusener Pressing mit den hohen Bällen zu umgehen. Da ginge jetzt meine Frage an Tobi. Man hat gerade am Anfang der Saison immer gesagt, es würde so viel Anarchie im Leverkusener Pressing stecken, so viel Chaos. Jetzt erinnere ich mich daran, wie du mir alle Illusionen genommen hast bei der WM, indem du mir erklärt hast oder ihr von Spielverlagerung mir erklärt habt, dass bei Chile zum Beispiel, wo man auch immer von Chaos gesprochen hat, alles genau geplant ist. Ja. Wie ist es denn bei Leverkusen? Was ist deine Einschätzung?
Bei Leverkusen kann ich natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Bei Chile hatten wir damals gesagt, da hatte ich über René Maric hatten wir Kontakte zu den Scouts und die haben uns das ganz genau erklärt, wie das auch trainiert wird. Mhm. Ich glaube aber allein schon deswegen, dass es bei Leverkusen alles geplant ist, weil es sowas von verdammt aussieht wie Red Bull Salzburg letzte Saison. Und das ist halt teilweise bis ins Detail. Teilweise hast du im Mittelfeld diese Fünfecke, wo dann der Ball ins Zentrum geleitet werden soll und dann plötzlich alle fünf Spieler zugreifen, so. Wo du dir denkst, ja, das kann jetzt kein Zufall sein, dass das genauso aussieht wie bei Salzburg. Und ich glaube schon, dass da verdammt viel Zeit drauf gelegt wird, dass halt diese Pressing-Abläufe stimmen. Und das ist ja auch das, was Leverkusen diese Saison ist. Einfach Pressing und dann nach Ballgewinn abgeht geht die Luschi so. Deswegen glaube ich schon, dass da verdammt viel Feinarbeit hintersteckt.
Mhm. Und wenn wir jetzt schon gerade über taktische Veränderungen reden, wie siehst du Schalke unter Di Matteo?
Den Zufall Di Matteo, habe ich das korrekt verstanden?
Schalke unter Di Matteo.
Achso, Di Matteo ist defensiv, so Punkt. Also der hat jetzt, Raphael hat das eigentlich alles schon gesagt, der hat alles bestätigt, was man vorher befürchtet hat. In diesen ersten Spielen einfach defensiv stehen und dann offensiv darauf hoffen, dass sie ein Tor schießen. Er hat auch nach dem Spiel gesagt, er hatte sich eine Idee zurechtgelegt gegen Leverkusen. Ich weiß aber nicht ganz genau, was diese Idee genau sein sollte, weil es halt einfach ein normales 4-4-2 defensiv war einfach. Und dementsprechend spannend war auch die erste Halbzeit.
Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen ungerecht, wenn wir jetzt nach zwei Spielen schon so auf Di Matteo rumhacken?
Das möchte ich auch gar nicht tun. Also es war gar nicht böse gemeint. Also ich gebe Di Matteo noch Zeit. Es kann sein, also er hat auch, er ist ja als Defensivtaktiker verschrien, aber in der zweiten Saison bei Chelsea hat er dann tatsächlich doch attraktiveren Fußball, sage ich mal, spielen lassen. Mit sehr vielen Rochaden vorne drin. So. Deswegen geben wir mal Zeit. Aber bis jetzt hat er halt genau das gemacht, was er gesagt hat. Er will die Defensive stabilisieren. So. Gelingt ihm auch ganz gut, aber halt noch nicht mehr. Das ist halt die Frage, jetzt kommt das mehr irgendwann.
Mhm. Gut, ich meine, das Ziel der Verpflichtung war ja auch Konstanz. Diese Konstanz werden wir überprüfen können in den nächsten Spieltagen. Da spielt Schalke jetzt zu Hause gegen Augsburg. Ihr Lieben, ich danke euch sehr herzlich für wirklich interessante Thesen und Beleidigungen vieler Bundesliga-Vereine. Ganz, ganz herzlichen Dank an Raphael Buschmann vom Spiegel. Toll, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn es nochmal klappt.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass Tobi seine Glückseligkeit an der Bundesliga wieder zurückfindet. Danke für die Einladung.
Das ist fast ein bisschen wie Weihnachten gerade. Also mir wird gerade warm ums Herz. Ich, Tobi, wünsche dir auch wirklich, dass du deine Freude an der Bundesliga wiederbekommst. Vergiss nicht, es ist die Liga der Weltmeister.
Ich komme jetzt hier so grummelig rüber die ganze Zeit, aber in Wahrheit bin ich ein sehr ausgeglichener Mensch, der sehr viel Olympique Marseille zurzeit guckt und einfach darüber sein Glück bezieht. So.
Also, okay, da fallen mir jetzt zu viele Witze drüber ein, dass du dein Glück darüber beziehst, Olympique Marseille zu schauen und dann noch behauptest, ein ausgeglichener Mensch zu sein. Tobi, dennoch, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und vielleicht machen wir einfach mal ein Tribünengespräch zu Olympique Marseille und du kannst mir erklären, warum die bei dir für Endorphine sorgen.
Vielen Dank, dass ihr mich hier hattet. Ja, war schön.
Schön. Würde mich freuen, wenn es nochmal klappt. Ich danke euch für eine interessante Diskussion. Danke allen Hörern da draußen. Rufe hiermit öffentlich auf. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, kreist uns bei Google Plus ein. Wir freuen uns wahnsinnig über iTunes-Bewertungen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Bis bald.